Tolkien Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien Gesellschaft.
Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Tollcast, heute mit der Nummer 64. Und nachdem wir letztes Mal ja nur zu zweit sind, ist das Team wieder komplett. Und daher sage ich auch nochmal einen wunderschönen guten Tag, Annika.
Ich hätte jetzt Lust auf Grillen, aber ich sag mal hallo in die Runde.
Und der liebe Tobias ist auch nicht weit. Hallo Tobias.
Guten Abend.
So, und bevor wir jetzt irgendwie nochmal einen kleinen Überblick machen, jetzt nochmal eine heiße Frage an Annika, die uns allen Zuhörenden und auch uns interessiert. Wie doll haben dir vor anderthalb Wochen Freitagabend im Flugzeug die Ohren geklingelt?
Sehr. Ich habe mich noch gewundert, weil ich habe ja eben mal furchtbaren Ohrendruck im Flieger, egal wie lang oder wie kurz. Und da dachte ich so, es juckt auch noch dazu. Was ist das jetzt? Das wartet wahrscheinlich ihr beiden.
Minimalistik. Oder Tobias?
Ja, also ganz geringfügig. Aber es gibt ja auch noch eine nette Anekdote, Annika. Vielleicht magst du die noch erzählen. Du warst ja nicht allein unterwegs und ihr hattet euch ja gefragt, wo ihr euch befindet.
Das war furchtbar. Also wir gucken aus dem Fenster und sehen halt, also es ist ja immer total super, ne, so die Welt von oben zu sehen. Und wir sehen halt eine Küstenlinie und ganz viel Wasser und denken uns so, oh cool, irgendwo fliegen wir jetzt übers Mittelmeer. Aber wo sind wir jetzt irgendwie? Italien, Spanien, Frankreich, gibt ja ganz viel am Mittelmeer. Und wir wussten es halt nicht. Und es gab halt auch auf dem Flug keine so coole Bildschirme, ne, wo dann angezeigt wird, du bist hier. Oder wo halt das Flugzeug sich gerade befindet. Und ich sag noch zu meiner Freundin, ich wette, der Tobias weiß gerade ganz genau, wo wir sind. Wahrscheinlich sogar auch Dennis, je nachdem, was die gerade, ob die gerade aufnehmen oder nicht. Und wahrscheinlich wissen alle besser als wir, wo wir uns befinden. Und als ich dann am Sonntag am Strand in einer wunderschönen Bucht die Folge gehört habe, da musste ich so lachen. Ich mir dachte, ja, und genau so war's. Selbst unsere Zuhörenden wissen besser, wo wir sind, als wir selbst. War sehr witzig.
Schön, dass du wieder da bist.
Danke.
Haben wir heute auch wieder ein paar passende Themen für dich. Nur für dich aufgehoben. Nur für heute.
Sehr schön.
Und bevor wir jetzt weiter an deinen Annikas Urlaubsfotoalbum reinblicken, mache ich nochmal einen schnellen Überblick über die heutige Sendung. Wir haben selbstverständlich wieder ein bisschen Feedback von euch reinbekommen, darunter auch ein Audio-Feedback, recht herzlichen Dank auch dafür. Dann haben wir ein Themen, weiterhin Wut einiger Standarbeiter. Gucken. Dann nochmal etwas über einen neuen, ja nicht neuen Film, sondern eher gesagt ein neues Spiel. Über das Herr der Ringe Gollum wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Dann hat der Südwestrundfunk 2 auch nochmal etwas über Tolkien gebracht. Da konnten wir, schauen wir mal rein. Tolkien in 5 Minuten, Adapedia Roulette. Dann nochmal etwas über die Tolkien Society Seminar, über das Tolkien Society Seminar. Da kommt dann Annikas Thema gleich wieder drauf. Gandalfs Leseecke, kurz notiert, Termine, fertig. So, und bevor ich jetzt weiterrede, Feedback Tobias.
Ja, vielen lieben Dank, Dennis. Wir haben dieses Mal tatsächlich wieder schönes Audio-Feedback bekommen. Dafür ganz herzlichen Dank und ich würde sagen, ich spiele es einfach gleich mal ab.
Liebes Tolkers-Team, es ist geschafft. Was als Marathon begann und mittendrin als Triathlon erschien, wurde zu guter Letzt ein Meditationslauf in 63 Verwöhnetappen. Mit jeder freien Minute habe ich euch in den letzten 4 Wochen von den Anfängen bis in die Gegenwart eingeholt. Diese Zeitreise wurde reichlich belohnt. Ursprünglich hatte ich zufällig in die Folgen 42 bis 46 hineingehorcht. Je länger ich dem Podcast fernblieb, umso unruhiger wurde ich, so wie Frodo, als er auf die 50 zuging. Schließlich nahm ich die Reise erneut auf, denn die Tuck-Seite in mir hatte gewonnen. So schickte ich mich selbst in das besagte Abenteuer, was sehr erheiternd für mich war. Herzlichen Dank für alle Infos, eure Qualität und dem abwechslungsreichen Themen. Kurz, lobenswert, herrlich, weiter so. Lieber Dennis, So sehr ich mich auch anstrenge, sobald dein Arterpedia-Jingle erschallt, kann ich mir das Grinsen nicht verkneifen. Da interessiert es mich überhaupt nicht, wenn unterwegs die Leute komisch gucken, denn sie haben keine Vorstellung davon, dass ein bodenständiger Hobbit auch einen Ork gern lachen hört. Liebe Annika, ich finde es wunderbar, deinen Gedanken bei allen Themen zu folgen. Da schwingt so viel Herz mit. Etwas sehr Kindliches, was selten geworden ist in dieser Welt. Lieber Tobias, ich staune immer wieder über deine Umsicht, Sachlichkeit, Ruhe und Rücksicht. Davon von mir ein G, was weder als Note noch für Gandalf, sondern für großartig steht. Hier noch drei Fragen. Wie geht es Malte und ist er auch mal wieder zu hören? Gibt es zum Thema rätselhafte Runen aus der Folge 59 bereits etwas Neues? Und wird es zu Tolkien in den Medien eine Fortsetzung geben? Mit einem gut gefüllten Becher goldenem Met, sauber gebürsteten Füßen und einer imaginären Pfeife mit bestem Langgrundblatt werde ich euren Stimmen lauschen, denn nichts drängt zur Eile. Ich verabschiede mich mit einem Namadir oder besser wie Bergel zu Pippin, lebt wohl einstweilen. Euer Markus, aka Beodalf.
Ja, ein wunderschönes Feedback. Vielen, vielen lieben Dank dafür.
Oh, es ist echt mega schön.
So, du hast jetzt gut vorgelegt. Wir sind jetzt sehr gespannt, was alle anderen Zuhörenden da draußen uns jetzt an Audiokommentaren schicken. Auf die drei Fragen. Die erste war, das könnte wahrscheinlich Dennis besser beantworten, wie es Malte geht. Also,
mit Malte bin ich ja immer noch sehr regelmäßig im Kontakt und er lebt. Er hat mittlerweile auch mit seinem anderen Bekannten auch einen eigenen Podcast eröffnet. Da kann man ihn auf jeden Fall auch noch hören. Da kommt er auch einmal im Monat online und redet über Gott und die Welt, was ihn gerade mit seinen Freunden und in seinen Gedanken gerade umherspeist. Ist manchmal auch sehr lustig und auch sehr interessant, auch mal seine Gedankengänge bei gewissen Themen, auch aktuellen Themen, mal zu folgen. Ne? Da unten irgendwo shownotes-mäßig. Bitteschön.
Und je nachdem, wenn ihr wieder mal eine Sonderfolge macht zu Herr der Ringe Online, wird man halt vielleicht auch mal wieder zu hören sein. So, die zweite Frage war die Rätseln. Anni, hattest du da nicht irgendwie noch was von jemandem bekommen?
Da kam nichts. Also es kam eine Reaktion auf den auf unseren Post. Da muss ich gerade mal ganz kurz nachgucken. Da kamen Kommentare runter. Aber das war jetzt, glaube ich, nichts, wie soll ich sagen, Sachdienliches zur Ergreifung der flüchtigen Bankräuber.
Ja, also auch Klett Cotta meinte irgendwie so im Achselzucken, vielleicht Kunst. Also
vielleicht Kunst, das ist cool, ja.
Man geht nicht davon aus, dass, also zumindest ist Klett Cotta keine tiefere Bedeutung dieser Runen bewusst oder bekannt, besser gesagt. Ja, und das Dritte, da warten wir natürlich auf Marie. Wir hatten hier gerade noch einen schönen Jingle fertig gemacht, aber dann kam ja irgendwie Corona und persönliche Sachen. Und
bei irgendwem piept's wohl.
Ja, ich habe mein Handy auf Flugmodus gemacht, aber meine Uhr schon wieder nicht. Das ist ja
echt furchtbar. Wie gesagt, so. Wir schauen einfach mal. Wir bleiben dran. Wir hoffen es natürlich. Wir hatten nämlich einen coolen Jingle auch für fertig gemacht. Und wenn sich bei allen die Lage wieder ein wenig beruhigt hat, gehe ich davon aus, dass es auch wieder Tolkien in den Medien gibt. Weil eins ist gewiss, die Anspielungen auf Tolkien und seine Werke werden gerade nicht weniger. Eher im Gegenteil.
Nein. Nein. Immer mehr.
Dann haben wir noch ein Feedback bekommen von Doda im Discord-Channel. Link wie immer in den Shownotes. Und zwar geht er dann noch mal auf die Geschichte Herr der Ringe Online ein. Und zwar schreibt er, es sind zwei neue legendäre Server. Auf Shadowfax kann man 50% schneller leveln als auf den normalen Servern. Und auch im Vergleich zu Arnor, auch einen legendären Server. Und auf Treebeard levelt man 60% langsamer. Auf beiden Servern hat man auf accountweiten Features trotzdem Zugriff, zum Beispiel schnelleres Reiten oder ähnliches, welches man irgendwann mal im Shop erworben hat. Komplett bei Null fängt man damit also nicht an. Zudem kann man nun den Schwierigkeitsgrad einstellen, beziehungsweise man kann sich die Gegner in freier Wildbahn schwieriger machen. Wo man vorher einen Keiler sehr einfach weggehauen hat, ist man auf der höchsten Schwierigkeitsstufe noch nach vier Schlägen selber platt. Dazu am besten mal hier nachlesen, Link wie immer in den Shownotes. Ansonsten hat er dazu auch letzte, respektive jetzt vorletzte Woche in seinem Livestream die Unterschiede aufgezeigt. Da gibt es zwei YouTube-Videos und die packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. So, das war's von Feedback an dieser Stelle. Nochmal der Hinweis, denkt irgendwie dran, uns bei iTunes und Co. zu bewerten. Gern auch dort mal mit dem Feedback hinterlassen. Gerne auch 5 Sterne. Hilft uns, hilft anderen, rauszufinden, dass es diesen großartigen Podcast gibt. G war ja für großartig, glaube ich, ne?
Mhm.
So, und
ja, ich betone nochmal, nicht für Gandalf. Nur für großartig, nicht für Gandalf. Oh.
So, wir haben tatsächlich eine 1-Sterne-Bewertung bekommen.
Oh.
Allerdings ohne Beschreibung. Und, oh. Ja, und der letzte Text iTunes ist vom 25. Oktober 2020. Da geht also noch was da draußen. Tut uns und euch den Gefallen und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr mal dort bewertet und ein kleines Feedback hinterlässt. So, Werbung Ende. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum ersten Thema, Dennis, oder?
Ja, über irgendwelche Arbeiter, die Stunten und Unfälle bauen. Ach nee, das war andersrum. Das war gerade Wurstgulasch. Stunt-Unfälle, die Arbeiter, nein. Stunt-Arbeiter, die Unfälle bauen. So, war es jetzt richtig?
Fast. Also, okay. Es gehört natürlich zu ihrem Arbeitsumfeld, dass Stunt-Menschen Unfälle bauen. Allerdings sollten sie sich ja eben so gut ausgebildet sein, dass es eben nicht zu schweren Verletzungen kommt. Allerdings scheint das wohl bei der Amazon-Serie jetzt zuzunehmen. Und es werden immer mehr Berichte von schweren Verletzungen kommen, was jetzt an sich nicht, also natürlich ist das schlimm, versteht mich nicht falsch, aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn damit vernünftig umgegangen wird. Und dem scheint wohl nicht so zu sein. Zumindest berichtete exklusiv der New Zealand Herald in einem Bericht darüber, dass mittlerweile mindestens 3 stuntarbeitende Personen sich schwer verletzt haben. Bei einer hat Amazon sogar wohl eine Zahlung über eine $500,000. Jetzt weiß ich nicht, ob US-Dollar oder New Zealand-Dollar, da ist ja schon ein gewaltiger Unterschied.
Ja.
Trotzdem eine Menge, oder?
Also. Ja, weiß ich nicht. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal überlegt, dass im März die Stuntfrau Diane Grant aus Kiwi an einer Kopfverletzung vom Set abtransportiert werden musste und sie ein 8 mm großes Gehirnaneurysma und eine Verletzung der oberen Wirbelsäule diagnostiziert wurde. Und jetzt irgendwie die Fans über eine Crowdfunding-Aktion das Geld für die OP zusammengekratzt haben. Dann ist das so eine Sache, wo ich mir sage, halben Milliarde Anfangskosten und Co. Sollten doch eigentlich gerade bei solchen Fällen die Krankenkasse übernommen werden. Ich weiß jetzt halt nicht, wie genau das neuseeländische Gesundheitssystem funktioniert. Aber ja, das ist es war eine andere, die halbe Million bekommen hat. Und Amazon behauptet auch, dass es kein Schuldeingeständnis, das war nur wieder zur Wiedereingliederung in Australien. Und wie gesagt, dass das etwas schiefgehen kann, ist überhaupt kein Problem. Aber es werden halt, ich gucke gerade bei der WorkSafe, das ist sozusagen die, wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen die Arbeitssicherheitsorganisation, die in Neuseeland, wo man Arbeitsunfälle hinmelden muss, weil es halt eben um die Arbeitssicherheit geht. Und da wurden wohl vermehrt auch darauf hingewiesen, dass es generell ein sehr beängstigendes Klima gibt. Und ein leitender Stunt-Supervisor soll ein sehr unruhiges Umfeld geschaffen haben, was dann natürlich zu einem unsicheren Arbeitsplatz mit beiträgt. Das ist so etwas, wo ich mir denke, so ja, gut, das mag jetzt natürlich wieder nur im negativen Sinne Erbsenpickerei sein. Also dass man sich jetzt natürlich genau die Sachen raussucht, die nicht gut gelaufen sind, weil Amazon war darüber sehr wortkarg bisher. Und ich suche es gerade raus. Sie meinten irgendwie bei 16.500 Stunt-Arbeitstage sei das ja verhältnismäßig wenig. Was war das irgendwie? Seit Beginn der Produktion haben wir 16.200 Tage mit Stuntleuten gearbeitet. Das ist eine unglaubliche Menge. Und unsere Verletzungsrate über allen Studios hinweg liegt bei 0,065%. Die meisten dieser Verletzungen sind gewöhnliche stuntbedingte Verstauchung, Prellung und Muskel- und Weichteilzerrungen. Also das, was ich mal gerade so, wenn man irgendwie sich nicht vernünftig abgerollt hat und Co. Mhm. Trotzdem machen dann ja, wenn eben es schwerwiegende Fälle gibt, muss ja meiner Meinung nach dann auch seitens der Studios was passieren. Und selbst wenn unter allergrößten Vorsichtsmaßnahmen, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne, finde ich, ist es noch wichtiger, dass wenn dann tatsächlich mal was schief geht, dass es nicht darauf zurückzuführen ist, dass Menschen ein schlechtes Arbeitsklima gerade bei so sehr gefährlichen Sachen haben. Also ich finde, da müsste man sagen, es wird auch einer zitiert. Ich versuche gerade die Stelle rauszufinden. Also wir packen euch wie immer alle Links in die Shownotes, könnt ihr euch ein eigenes Bild machen. Mhm. Es gab dann eine Szene, wo jemand geschrieben hat, in Bezug auf seine Verletzung hatte er das Gefühl, dass die Person, die den Stunt beaufsichtigt, die Standardsicherheitsverfahren nicht eingehalten hat. Ich habe ihm direkt, nachdem es passiert ist, korrigiert. Am nächsten Tag sagte ich, das haben Sie falsch gemacht. Sie sollten sich mehr darum kümmern, denn es gibt eine Menge Scheiße in der Stuntabteilung und eine Menge unsichere Sachen, die passiert sind und ist dann einfach gegangen. Und das sind also gerade so ein Sicherheits. Es passt nicht, also wie gesagt, versteht mich jetzt nicht falsch. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Amazon ein schlechter Arbeitgeber ist. Ich weiß, es gibt über Amazon Lagermitarbeiter noch mal was. Ist ein ganz anderes Thema, ist nicht meine Baustelle. Ich will das weder gut noch schlecht heißen. Und ich weiß auch, dass das gerade hier rauspicken ist. Aber ich glaube, gerade ein Projekt, das von sich selbst behauptet, ist das größte und teuerste und effektvollste und weiß der Henker was, dass solche Sachen sind, wo man dann einfach sagen muss, da muss halt auch bis zum letzten Teil für Sicherheit und Ordnung gesorgt werden.
Ja, und wenn nicht das, also vielleicht sind wir da auch verwöhnt in Deutschland, aber dass, wenn ein Arbeitsunfall passiert, ich nicht gucken muss, wie ich über Crowdfunding meine OP da bezahlt bekomme. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mir gefällt meine Nase nicht, die muss jetzt irgendwie anders aussehen, bitte bezahlt mir das mal, sondern ich habe bei meiner Arbeit mich ernsthaft verletzt und jetzt muss ich gucken, wie ich das Geld dafür aufbringe. Also das geht in meinen Schädel überhaupt nicht rein. Aber wie gesagt, wir sind da in Deutschland und in Europa, nicht überall in Europa, ich weiß, aber gerade in Deutschland sehr verwöhnt, was das angeht und halt auch mit Krankenversicherung und Co., ne? Aber das ist das, was mich da an der ganzen Sache eigentlich mega schockiert. Und nicht mal die Sicherheit, weil du kannst ein Arbeitsumfeld so sicher gestalten, wie du nur willst. Irgendwas passiert immer. Also das merke ich ja selbst bei uns an der Arbeit, wo wir nicht total körperlich im Einsatz sind, sondern eher büromäßig, ne? Und da passieren halt auch Sachen, obwohl alles abgesichert sein sollte.
Ich habe mich am Papier geschnitten, aua.
Ah, das ist echt, also Not-OP. Bei mir hat sich das mal entzündet.
Sofort Bein ab.
Ja, also nicht, ist nicht lustig.
Was ich noch eben kurz, die Diana Grant kennen vielleicht einige als die Stunt-Darstellerin Xena. Und sie brauchte 60.000 für die Gehirn-OP. Und die ist dann halt über Crowdfunding zusammengekommen. Krass. Innerhalb von 24 Stunden. Ich meine, es ist auf der Seite natürlich wunderschön zu sehen, dass so etwas möglich ist. Dass, aber auf der anderen Seite auch extrem bitter, dass so etwas nötig ist.
Sehr.
Gut. Hätten die mal in Deutschland gedreht. So.
Ja, dann hätten sie erstmal die Baugenehmigung.
Dann wären sie heute noch dabei, die Genehmigung zu bearbeiten, aber.
Wie war das mit dem Passierschein?
Ja. Okay.
So, alle Links wie immer in den Shownotes.
Ja. Wunderprächtig. So. Nächstes Thema, sehe ich das richtig, ja?
Denke. Deine Gollum? Gaming-Ecke.
Gollum? Gollum. Nein, was gibt's Neues von Gollum? Und zwar als erstes könnte ich zum Thema Gollum sagen, nachdem ja die letzten Monate und auch Wochen es immer gehießen hat, Gollum kommt dieses Jahr 2021 raus und dann haben sie gesagt, nee, doch erst eventuell in den nächsten Jahren, haben sie jetzt das Release-Fenster ein bisschen eingegrenzt und haben gesagt, schaut Herbst 2022 nochmal vorbei.
Das heißt, schaut im Herbst 2022 nach Mordor.
Genau, nach Mordor.
Das macht Dennis so, ja eh.
Dazu haben sie dann auch nochmal vor ein paar Tagen noch einen neuen kleinen Game-Trailer gezeigt, der jetzt ein bisschen detailreicher ist und etwas genauer zeigt. Also es ist das eingetreten, was ich damals, ich müsste jetzt nochmal nachrecherchieren, in welcher Folge das genau war. Es wird ein Adventure-Rätselspiel.
Cool.
Ne, also dass man da mit Gollum so durch die Gegendgeschichte laufen soll, durch Mordor und dann dort auch ein paar Rätsel lesen muss, um da hinzukommen, wo er dann hin will oder auch nicht dementsprechend. Also so sieht's genau nach diesem Trailer aus. Wir alle Informationen nochmal hier in den Shownotes. Ist nicht jedermanns Sache, was Rätsel angeht, weil einige sagen ja, sind ja mittlerweile gewöhnt, ich muss nur Stuhl geradeaus durchlaufen, brauch nicht denken, muss nur kaputt schießen und fertig. aber nein, das scheint ein Spiel zu sein, wo man denken muss. Und das können, naja, ich sag's jetzt nicht.
Das können nicht alle Orks.
Unsere Zuhörenden können das, aber es gibt Individuen, die können das nicht. So. Ich habe es leider gesagt. Gut.
Alles gut.
Nein, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde weiterhin gespannt nach weiteren Trailern und Informationen gucken. Und dann werde ich auch erst kurz vorher sagen, ob ich mir das Spiel hole oder nicht. Oder Tobias sagt, komm Dennis, wir holen es zusammen und dann spielen wir das. Schauen wir mal, weiß ich noch nicht.
Also ich bin mega gespannt.
Vor allem, gibt es überhaupt einen Multiplayer? Ich glaube nämlich nicht, weil man spielt ja nur Gollum.
Ja, das ist doch jetzt egal, ob es jetzt Multiplayer gibt oder
er
nicht.
Er will doch einfach nur mit dir spielen.
Er will doch nur spielen, ja, ja.
Wie sich das jetzt schon wieder anhört, er will doch nur mit dir spielen.
Ich habe auf jeden Fall die Pressedaten bekommen und die haben da Charakterstile von Gollum, von Gandalf, von Sauron, Saurons Mund und Thranduil. Die sehen echt geil aus.
Ja?
Ja. Cool. Könnt ihr bei uns auf dem Instagram-Kanal sehen.
Okay.
In 3D gerendert. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich fand ja, das Ganze war ja irgendwie in der Nakon, den die Dalek als Co-Publisher ans Boot geholt hat, dieser Nakon, Online-Veranstaltung hatten sie ein Video gezeigt und ich war dann doch überrascht, ob der schlechten Qualität des Videos.
Mhm. Ja.
Also wenn ich mir so ein Riesenentwicklerstudio und Co. und dann keinen vernünftigen Greenscreen hinzukriegen und du siehst halt so die Haare, die verschwinden dann mal und es ist so, passt alles nicht. Und das hat mich echt überrascht, weil ich dachte mir so, die werden da ja eh Geld in die Hand genommen haben und die werden ja auch viele Menschen haben, die professionelle Hintergründe basteln. Ich meine, die produzieren hier immer ein Spiel.
Mhm. Ja, genau, die produzieren ein Spiel und nicht, was für Greenscreen für einen Livestream ist.
Ja, aber
das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied.
Sie hätten den Livestream einfach im Spiel machen sollen.
Da hätten die aber schon vor 2 Jahren anfangen müssen, dass mit die jetzt mit dem Programmieren fertig gewesen wären.
Wollte gerade sagen, cool. haben die kein Twitch geguckt in den letzten Jahren, wie man sowas macht. Ja, also wie gesagt, auch Link und so findet ihr in den Shownotes mit, wir packen uns die euch die Nakon Connect Livestream rein, da ist nämlich auch ein deutscher Untertitel mit bei für die Sache, wenn man sagt, man möchte es sich gerne auf Deutsch zumindest dann durchlesen. Ja, und dann schauen wir doch einfach mal gemeinsam im Herbst 2022 gehen Mordor, oder?
Mhm. Home sweet home, home sweet home. So. Gut. Thema Häkchen dran. Kommen wir zu euch nach unten. Südwestrundfunk 2. Die haben was gemacht über Herr der Ringe.
Zu uns nach unten, Südwest. Du bist ja süß.
Wir sind Süd-Süd.
Wir sind Süd-Süd, ja. Genau. Oder Südberg.
Gibt es SSR-Fernsehen oder SSR-Rundfunk?
Nee, was gibt den Bayerischen Rundfunk, den BR. Oh,
und jetzt rollt er das R wieder dabei. Bayerischen Rundfunk. Ja, okay, wollen wir das Thema jetzt nicht
weiter bewegen? Das bayerische R wäre dann eher das R, was auch nicht jeder kann. Aber gut, also SWR 2.
SWR 2.
SWR umfasst das Sendegebiet Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Ah, okay.
Also JWD von hier. Aber das ist auch nicht schwer, von hier aus weit weg zu sein, weil von hier aus ist alles weit. Also von daher.
Und hat im Schnitt 410.000 Zuhörer. So wird die Reichweite deklariert. Und der Programmchef ist Wolfgang Gusthurst. Yes, es. So, sonst irgendwelche Infos? Ich habe gerade die Wikipedia-Seite offen.
War wieder
ich glaube, das war nicht das, was Dennis ankündigen oder überleiten wollte. Sondern
irgendwas
ich glaube, da ging es eher um eine Sendung. Genau, und zwar hat die Sendung den Titel Tolkiens Herr der Ringe, was ist das Geheimnis des Erfolgs? Also eine unglaublich spannende Frage, die man wahrscheinlich auch nicht in 20 oder mehr Minuten beantworten wird können. Auf jeden Fall sehr interessant, Gregor Papst diskutiert in der Sendung mit Stefan Ascani, den kennen wir, wer also Toycast hört, kennt den. Das ist der Lektor der Hobbit-Presse im Klett-Cotta Verlag, also der Cheflektor der Fantasy-Abteilung. Dann Professor Dr. Thomas Honegger, Anglist und Tolkien-Forscher an der Universität Jena und DTG-Mitglied und absolute Koryphäe auf seinem Gebiet. Und Lisa Kuppler, Übersetzerin aus Berlin, die auch Tolkien-Werke schon übersetzt hat. Und mit denen diskutiert er eben die Frage, was das Geheimnis des Erfolgs ist. Und eine sehr, sehr schöne Aussage von Stefan Ascani, von dem Hobbit-Presselektor, ist, Zitat, es ist eins der schönsten Bücher über Freundschaft. Wer hätte nicht gern einen Freund wie Sam oder Gandalf? Zitat Ende. Und das fand ich so schön. Also das ist echt, das trifft es wirklich auf den Punkt. Ich glaube, das ist auch dieses Wohlfühl, Wohlfühlgefühl, was wir haben beim Lesen, aber auch beim Ansehen der Filme, dass man halt so Teil dieser Gemeinschaft, dieser Ringgefährten halt irgendwie automatisch ist. Und da habe ich mir gedacht, ja, es kann schon sein, dass das mit ein großer Teil des Erfolgs ist. Genau, und Tobias, dir war aber beim Hören noch was ganz anderes aufgefallen, ne? Da habe ich gar nicht so drauf gehört.
Ja, ich hatte mir die Sachen angehört und dachte mir so, oh, cool, interessant. Und dann sprach Lisa Kuppler, die übrigens die Bearbeitung der Koru-Übersetzung organisiert hat mit Stefan Ascani und ebenfalls DTG-Mitglied ist, sprach davon, es ging dann um die Tolkien-Ausstellung und sie sagte, die ja jetzt gerade in New York ist. So, Moment.
Hä?
In New York war sie Anfang 2019 und dann hat uns Autor, der verantwortlich für die Sendung, hatte uns auch auf Twitter angeschrieben und dann habe ich so nachgefragt, so coole Sendung, aber ist das von wann ist denn das Gespräch? Weil die Sendung über die Ausstellung, über die Lisa Kuppler da redet, die war Anfang 2019 in New York, die war nämlich Ende 2019 in Paris. Und danach war es das. Und dann schrieb er zurück, ich suche es gerade raus, du hast dummerweise das Ticket schon geschlossen, warum auch immer.
Ich mache halt ab und zu mal meine Arbeit in diesem Verein.
Ja, aber
ich weiß, es kommt nicht oft vor, aber wenn, dann mache ich es halt richtig.
Aber du kannst doch keine laufende Debatte schließen.
Mir war nicht klar, dass das eine laufende Debatte ist.
Naja, das ist bei Twitter, wenn man so hin und her schreibt, ne, dann ist das so.
Da. Weißt du, du kannst dir auch Tickets zuweisen, dann weiß ich lasse da die Finger von.
Sehr langweilig, wenn ich es ja Arbeit.
Arbeit.
Genau, also wo war das denn? Ich hoffe, das war das Ticket. Ich schrieb irgendwie so, Sehr schönes Gespräch. Kurze Frage, da die Aussage stutzig gemacht hat, wann war denn die Aufzeichnung? Tolkien Maker of Middle-Earth war 2019 in New York. Und er so, ja, richtig, die Sendung ist eine Wiederholung von 2019. Anlass damals die 50 Jahre Herr der Ringe auf Deutsch. Und eigentlich um die damals aktuellen Bezüge gekürzt. Aber da haben wir offenbar eine kleine Stelle übersehen. Also wie gesagt, das meine ich aber auch, wer es damals nicht gehört hat, die Sendung von 2019 ist nämlich nicht mehr verfügbar. Es lohnt sich, es ist ein wirklich sehr gut geführtes Gespräch, es macht Laune, es geht irgendwie 45 Minuten und wenn man sagt, irgendwie man hat neben dem Tollcast den Tollkühn-Podcast, die Antenne Wetterspitze,
Radio Beutels
End.
Hör die Ringe.
Danke,
hör die Ringe. Hör die Ringe, genau. Wir wollen ja niemanden vergessen.
Und wen es da jetzt noch alles gibt, noch Zeit hat, dem kann ich den Beitrag beim Südwestrundfunk uneingeschränkt empfehlen. Auch wenn es dann schon einen kleinen Shitstorm gab, als Gregor Pasch die Sachen auf Twitter ankündigte mit Peter Jackson hat fürs Kino verfilmt, Amazon will es als TV-Serie neu herausbringen. Und dann ging es, war mal so der Text und dann, was macht Tolkiens Epos Herr der Ringe zu einem erfolgreichsten Bücher des 20. Jahrhunderts? Und dann ging es sofort irgendwie so, Amazon macht das zweite Zeitalter. Oder Amazon bringt Herr der Ringe nicht neu raus. Wer schreibt denn solchen Unsinn? Weil ich mir denke so, Leute.
Ja, ach Leute,
genau. Was hatte ich vorher nochmal zum Thema gesagt, was es für Menschen gibt?
Orks. Übrigens, so mal ganz, ganz kurz, ich mach mal so eine Kapitelmarke dafür, weil ich es noch offen hatte, Feedback zum Feedback. Der Gute, das Name ich gerade schon wieder vergessen hat, der uns den Audiokommentar geschickt hat.
Ja. Markus?
Markus hat 3,5 Tage am Stück gehört, also in Summe. Ich habe mich gerade nachgeguckt, wir haben mit der Folge 63 links an uns vorbeigeflogen, ist die vollständige Laufzeit aller Episoden 3,5 Tage.
Boah, krass. Ja. Aber der hat da wahrscheinlich nicht am Stück durchgehört. Nein. Er wird schon auch Pipi-Pausen gemacht haben.
Und ich lebe noch. Ja. Wie habe ich das denn geschafft?
Ja.
Ich bin ein guter Ork. Ha.
Du bist ein sehr guter Ork.
Dann würde ich sagen, hören wir doch mal ins nächste Thema rein, oder?
TI5M.
Tolkien in 5 Minuten. Dieses Mal ein folgenreicher Rechtsstreit.
Wir schreiben das Jahr 1965. Der Herr der Ringe ist vor 10 Jahren erschienen. Tolkien lebt als Pensionär in Oxford und arbeitet an verschiedenen Projekten. Alles scheint friedlich, doch das trügt, denn in diesem Jahr eignet sich ein folgenreicher Rechtsstreit. Ohne diesen hätte der Herr der Ringe vielleicht nie den Weltruhm erlangt, den er heute hat. Schon kurz nach der Veröffentlichung in England erschien der Herr der Ringe auch in den USA. Allerdings druckte der amerikanische Verlag Houghton Mifflin die Bücher nicht selbst, sondern bezog die gedruckten Seiten vom britischen Verlag Allen & Unwin. Nur die Hardcover-Bindung erfolgte in den USA. Dabei war es damals so, dass ein amerikanischer Verlag 6 Monate nach Veröffentlichung Zeit hatte, ein nicht-amerikanisches, englischsprachiges Buch für ein vorläufiges Copyright anzumelden. Um ein endgültiges Copyright zugesprochen zu bekommen, hatte ein Verlag danach weitere 5 Jahre Zeit, um das Werk zu drucken. In der Zwischenzeit durften maximal 1500 Exemplare des Buches aus dem Ausland importiert werden. Houghton Mifflin importierte zunächst 1500 Exemplare von Die Gefährten und 1000 Exemplare von Die Zwei Türme und erhielt somit das vorläufige Copyright. Beim dritten Band war die Nachfrage bereits so groß, dass der Verlag sich entschloss, 5000 Exemplare direkt bei Erscheinen zu importieren, mehr als rechtlich erlaubt war. Daher konnte kein vorläufiges Copyright für die Rückkehr des Königs eingeholt werden. Im Januar 1965 informierte Houghton Mifflin Tolkiens britischen Verlag über die rechtliche Unsicherheit. Der amerikanische Verlag empfahl, eine neue Ausgabe des Herrn der Ringe und auch des Hobbits zu drucken, um ein endgültiges Copyright in den USA zu erreichen. Im Mai veröffentlichte der New Yorker Verlag Ace Books unter dem Verleger Donald A. Wolheim den Herrn der Ringe als Paperback, ohne Tolkien oder seinen Verlag vorher darüber zu informieren, geschweige denn Lizenzgebühren zu bezahlen. Wolheim war der Ansicht, die Texte der Bücher seien durch Houghton Mifflins Patzer nun gemeinfrei in den USA und jeder könne sie drucken. Wolheim behauptete in einer Zeitschrift, er habe Tolkien schon vor der Veröffentlichung Lizenzgebühren angeboten.
Wir sind völlig gewillt, den Autor für sein Werk zu bezahlen. Und wir haben sowohl öffentlich als auch in einem Brief an Tolkien klargemacht, dass wir eine Übereinstimmung für diese Zahlung treffen möchten.
Tolkien bestritt jedoch in einer Nachricht an Alan und Unwin, einen solchen Brief je erhalten zu haben.
Hätte ich einen bekommen, hätte ich ihn sofort an euch weitergeleitet.
Bei Tolkien, Alan und Unwin und Houghton Mifflin brach nun der Schweiß aus. Paperback-Ausgaben von Ace Books waren mit 65 Cent pro Band, heutiger Wert etwa 6 Dollar, deutlich billiger als die Hardcover-Bücher von Houghton Mifflin für 5 Dollar pro Band, heute etwa 40 Dollar. Eine neue lizenzierte Ausgabe musste her, sofort. In für Tolkien erstaunlich schneller Zeit produzierte er bis September Korrekturen für den Herrn der Ringe. Zusammen mit einem neuen Vorwort, erweiterten Anhängen und einem vervollständigten Index bildeten sie die zweite Ausgabe, die für lange Jahre die Standardausgabe sein sollte. Sie wurde im Oktober von Ballantine Books als Taschenbuch in den USA veröffentlicht und kostete 95 Cent pro Band. Im Vorwort der Neuauflage schrieb Tolkien:
Es ist eine grobe Unhöflichkeit, um es gelinde zu sagen, mein Buch ohne auch nur eine höfliche Notiz an mich herauszubringen.
Um darauf aufmerksam zu machen, dass die Ace Books Bücher nicht lizenziert waren, legte Tolkien selbst zu jedem Antwortbrief an seine Fans in Amerika eine Notiz bei. Hier erläuterte er die Situation und rief dazu auf, stattdessen die Ballantine Bücher zu kaufen und das auch weiter zu erzählen. Die Aktion hatte Erfolg. Nachdem sich herumgesprochen hatte, dass Tolkien kein Geld von Ace Books bekam, boykottierten Fans und sogar Buchhandlungen die Bücher und landesweit berichteten Medien über den Krieg um Mittelerde. Ace Books musste nachgeben. Obwohl der Verlag weiterhin darauf beharrte, im Recht zu sein, schlug er Tolkien schließlich nach einigem Hin und Her im März 1966 ein Honorar in Höhe von 9.000 Dollar vor. Heute etwa 73.000 Dollar. Die Produktion der Bücher wurde eingestellt. Für Tolkien war der Streit damit beigelegt. Zu einem gerichtlichen Verfahren kam es nie. Durch den Rummel um die Raubkopien gelangten der Herr der Ringe und Tolkien zu einer beträchtlichen Bekanntheit, wie Tolkien in einem Brief bemerkte.
Meine Kampagne in den USA ist gut gegangen. Ace Book sitzt ganz schön in der Patsche. Ihre Piratenausgabe verkaufen sie ganz gut. Aber nun kommt heraus, dass sie sehr schlecht und fehlerhaft gedruckt ist. Und ich habe von dem Krach so viel Vorteil, dass ich erwarte, von meinem autorisierten Taschenbuch viel mehr Exemplare zu verkaufen, als wenn es den Streit oder die Konkurrenz nicht gegeben hätte.
Ohne diesen Rechtsstreit wäre es vielleicht nie zum Tolkien-Hype gekommen. Tolkien war plötzlich ein Megastar.
So, das war's.
Ja, cool, oder?
Boah, das ist ja jetzt bald noch eine Anwaltssendung hier.
Ich finde das so cool. die Redaktion hatte Maria Zielenbach inne. Und also, ich habe mit dieser Folge auch noch unglaublich viel gelernt. Ich fand das so cool, weil mir war schon klar, dass Ausgabe halt nicht lizenziert war, ne? Aber was mir nicht klar war, warum. Ich dachte halt, die haben einfach nur eine Piratenausgabe gemacht. Und mir war nicht klar, dass das halt eigentlich auf einen Patzer von Houghton Mifflin zurückgeht. Und diese ganze, etwas komplizierte Veröffentlichungsrechtsgeschichte da irgendwie in den USA. Also das war mir überhaupt nicht klar. Das fand ich ziemlich cool, dass Maria das da so gut rausgearbeitet hat und auch in einer, wie ich finde, sehr verständlichen Art und Weise. Und finde ich eine ziemlich coole Folge. Wir mussten leider einiges streichen, weil sie doch sehr lang geworden ist. Aber es gibt ein Zitat, das wir rausschmeißen mussten. Kann ich das jetzt vorlesen?
Natürlich, du zitierst
ja. Das ist nämlich ziemlich cool. Das heißt, Tollcast-Hörerinnen und Hörer, die nicht nur die 5 Minuten hören, die haben jetzt richtig Glück gehabt. Und zwar zu diesem ganzen Krieg um Mittelerde, der da so durch die Medien ging, hatte sich da noch der Verleger des Bulletins der Science Fiction Writers of America eingeschalten. Und der schrieb, und das ist so schön, was der schrieb, Zitat, so zu tun, als wäre etwas zu nehmen, das nicht festgenagelt ist, kein Raub. Oder zu protestieren, dass Ace gewillt wäre, Tolkien Lizenzgebühren zu zahlen, aber seine Adresse nicht kennen würde. Oder sich gekränkt zu beklagen, dass Tolkien nicht selbst auf Ace zugegangen ist, als ob die ganze Sache die Schuld des Autors wäre und er sich entschuldigen sollte, zeigt eine geschmacklose Haltung, vorsätzliche Ignoranz, böse Absichten und schlechte Manieren. Ace würde mehr Respekt erhalten, wenn sie ihren Fehler zugeben würden, beabsichtigen, es nicht wieder zu tun und eine sofortige und großzügige Entschädigung an Professor Tolkien leisten würde, der folgende Adresse hat. 76 Sandfield Road, Haddington, Oxford, England. Zitat Ende. Ist das nicht cool, dass sie dann erstmal über ihr Bulletin dann noch gleich noch die Adresse veröffentlichen, von wegen hier, jetzt habt ihr keine Möglichkeit mehr zu sagen, ihr würdet nicht wissen, wo der Typ wohnt, schreibt dem mal hier. Ist das nicht cool? Hat mich sehr amüsiert.
Ah.
Ja. Aber wie gesagt, war...
So, was haben wir denn in der nächsten Folge?
In der nächsten Folge geht es um... Der Titel ist Alle Wege führen nach Mittelerde und die Redaktion hat inne ein gewisser Herr Tobias M. Eckrich. Mhm. Magst du schon mal einen Ausblick geben, worum es da gehen wird?
Um alle Wege, die nach Mittelerde führen.
Okay.
Vor allen Dingen immer nach Mordor. Ja, alle wollen sie nach Mordor.
Wollen
also, was finde ich dann in Mittelerde? Ja, okay, Mordor ist in Mittelerde, aber alle wollen sie nach Mordor. Wäre das nicht besser?
Nein.
Okay.
Ich glaube nicht.
Gut. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema.
Ardapedia Roulette. Deine Quelle für Nerdwissen.
So, Anni, dann.
Ah, bin ich halt die Glücksfee?
Ja.
Ach, wie schön.
Ich drehe mal am Rad.
Dreh mal am Rad. Ja, oh, Söhne Feanors.
Oh.
Oh, das ist ganz schön viel zu lesen. Ich glaube, das lese ich nicht alles vor.
Ich bin mal kurz eine Pfeife rauchen, ich bin gleich wieder.
Ich gucke mal nach dem Dry Age.
Ja. Also, die sieben Söhne Feanors.
Das Original sieht schon gut aus. Ich glaube, wir brauchen noch einen Augenblick.
Leute, Konzentration hier. Ardapedia Roulette. Immer will jeder mitspielen und am Rad drehen, aber zuhören will keiner. Ja. Also, die sieben Söhne Feanors, im Original Sons of Feanor, sind die Söhne Feanors und seiner Frau Nerdanel und stammen somit von Finwë, dem hohen König der Noldor, ab. Namentlich sind es Maedhros, Maglor, Celegorm, Carantir, Curufin, Amroth und Amras. Dann gibt es noch eine nette Anmerkung. In Quenya tragen alle sieben Söhne einen Namen, der im Stamm aus Finwë besteht. Die oben stehenden Namen, also die ich gerade vorgelesen habe, sind entweder Sindarin oder Mischformen. So, was lese ich davon jetzt noch vor?
Beides.
Nee. Die Zeit in Naman, darauf lasse ich mich ein. Feanor hatte mit Nerdanel, der Tochter des Matan, sieben Söhne, die alle in den Jahren der Bäume wahrscheinlich in Tirion auf dem Berg Tuna geboren wurde. Jetzt habe ich Lust auf Thunfisch. Als erster kam Maedhros, dann Maglor, anschließend Celegorm, Carantir, Curufin und zum Schluss die Zwillinge Amroth und Amras auf die Welt. Trotz des Widerwillens seines Vaters gegen das Haus Fingolfin war Fingon ein guter Freund von Maedhros. Es wird weiterhin gesagt, dass fast alle Söhne wie ihr Vater Aule zugetan waren. Nur Celegorm verweilte des Öfteren bei Oromë, von dem er auch den großen Hund Huan als Geschenk erhielt. Ah, den kennen wir doch aus Beren und Lúthien. Nach der Schaffung der drei Silmaril hatten nur Finwë, Feanor und seine Söhne Zugang zu der Schatzkammer in Tirion, wo sie verwahrt wurden. Wegen der Gerüchte, die Melkor verbreitete, schmiedete Feanor für sich und seine Söhne im Geheimen Waffen und Rüstungen. Als Feanor für 12 Jahre aus Tirion verbannt wurde, folgten ihm seine Söhne ins Exil nach Formenos. Formentor? ich war zu lange im Urlaub. Nach Absitzen dieser Strafen wurde Feanor auf den Taniquetil gerufen, um den Bruderzwist zu beenden. Seine Söhne blieben diesem Ereignis aber fern. Nach der Zerstörung der zwei Bäume und dem Tod Finwës kehrte Feanor zurück und forderte das Königtum der Noldor ein und schwor den Eid Feanors, welchem sich seine Söhne anschlossen. Daraufhin zogen die Noldor unter der Führung Feanors an der Küste von Ahriman entlang nach Norden. Auf ihrem Weg eroberten sie die Schwanenschiffe der Teleri von Alqualondë im 7. Mord von Alqualondë, um nach Westen zu segeln. Im Anschluss daran dichtete Maglor das Klagelied der Noldolante. Kurz darauf verkündete ein Bote Manduis den Fluch der Noldor, unter den auch die Söhne Feanors wegen ihrer Beteiligung am Sippenmord fielen. Daraufhin ließ Feanor Fingolfin zurück und segelte mit seinen Männern nach Osten über das Meer. Tja, und dann gibt es noch ganz viel Text zur Zeit in Beleriand, aber da würde ich sagen, das können dann alle selber lesen.
Tobias, ist Annika jetzt fertig?
Nee, ja.
Sie muss noch die anderen Namen vorlesen. Kann ich noch weiter rauchen, ja?
Ja.
Also, andere Namen für die Söhne Feanors sind ältere Linie Feanors und Feanors Sippe. Und die Quellen, wie könnte es anders sein, sind hauptsächlich im Silmarillion. Da in der Quenta Silmarillion. Dann gibt es noch, bezieht es sich hier noch auf das Buch der verschollenen Geschichten, The Lays of Beleriand, Shaping of Middle-Earth, also History of Middle-Earth, eigentlich alle Bände. So kann man es auch sagen.
Nachrichten aus Mittelerde.
Und die Nachrichten aus Mittelerde, ja.
Dennis, kannst reinkommen?
Ich bin doch schon wieder da.
Ah, okay.
So. Eieieiei.
Hat es lang gedauert? Ja.
Ja, ich habe sehr schön vorgelesen. Ich habe mal einen Vorlesewettbewerb gewonnen in der Schule, ja? Möchte ich hier nochmal erwähnen. Da gab es nicht
schön.
So komplizierte Namen wie hier.
Mir geht es ja nicht um den Namen. Ja.
Ei.
Die Nazguls kommen.
Komm, wir müssen was tun. Unsere durchschnittliche Sendedauer ist 1 Stunde 18.
Ja, vielleicht sollten wir dieses Horn einfach mal auf 60 Minuten einstellen, statt auf 45.
Ja,
nein.
Vielleicht.
Vielleicht, ja. Auf mich hört ja mal keiner.
Lass uns doch unsere Zuhörenden, wenn ihr wollt, dass das Horn erst nach... Schreibt uns, wann soll das Horn kommen? Ein Feedback at tollcast.de.
Die schreiben nach 12 Stunden.
Nach 15 Minuten, nach 30 Minuten, nach 45 Minuten, alle Stunde. Jetzt, ihr habt es in der Hand. Wie
alle 15 Minuten.
Oh nee, dann steige ich aus.
Oh mein Gott. Nein.
Ja, genau.
Gut, also Söhne Feanors. Wieder so ein Thema, wo ich meine spitzigen Ohren nicht gern drauf zu hören sind.
Gut. Ach komm, sei mal nicht so exklusiv hier. Ein bisschen mehr Inklusion.
Ich bin der Orga-Org hier, ja?
Der Orga-Org.
Ich bin der Orga-Org.
Dann Orga sehr mal schön. Weiter in der Timeline.
Ja, und zwar Talking Society Seminar.
Oh.
Talking and Diversity.
Diversity,
Entschuldigung. Ja. Aber ich habe es versucht auf Orkisch.
Alles gut, das ist nur, damit man es gleich von Anfang an weiß, wo man ist. Das Thema ist nämlich etwas heikel.
Ja.
Soll ich mal weitermachen oder willst du, Tobias?
Ja. Nee, Ladies first.
Okay, also die Tolkien Society hat als Thema ihres Sommerseminars Tolkien and Diversity, also Tolkien und Diversität, gewählt. Und was krass war, noch bevor dieses Seminar überhaupt stattfinden konnte, auch wieder online, ne, so aktuelle Zeiten und so weiter, noch bevor das stattfinden konnte, gab es schon die ersten Videos auf YouTube, die da total drüber abgerantet haben und also das richtig zerrissen haben, muss man echt sagen, bevor bevor die überhaupt anfangen konnten zu diskutieren. Also richtig krass. Wunderbare Titel, das ist jetzt sehr sarkastisch gemeint, dieser, ich sag mal, Meinungsvideos, bevor dieses Teil überhaupt stattfinden konnte, unter anderem The Vandalization of the Lord of the Rings, also die Vandalisierung, wenn man es irgendwie verdeutschen möchte, 129.000 Aufrufe, traurige Gewissheit, The Scoring of the Tolkien Society, also die Säuberung der Society, also das geht gar nicht. Dann gibt es noch die wohlklingenden Titel Lord of the Rings Gets Woke, Amazon and Tolkien Society Summer Seminar Madness oder mein Favorite, nicht, Weirdos Try to Destroy Lord of the Rings with Absurdly Woke Tolkien Society. Ich habe mal versucht, das Wort woke für euch zu übersetzen. Das ist überhaupt gar nicht so einfach. Also im Prinzip ist damit so eine eigentlich ist es ein neutrales Wort, was hier sehr negativ verwendet wird, sozusagen als Schimpfwort, das muss man vielleicht gleich klarstellen, damit ist eine übermäßige politische Korrektheit vielleicht gemeint oder eine absurde Inklusivitäts- und Diversitätsdebatte, könnte man es vielleicht in diesem Zusammenhang irgendwie bringen. Also zum Beispiel, der Herr der Ringe wird übermäßig politisch korrekt gemacht. Oder, ja, wie übersetzt man Weirdos? Spinner versuchen, den Herrn der Ringe mit einer absurd politisch korrekten Tolkien-Society zu zerstören. Oder Weirdos, Spinner, wie auch immer, versuchen, den Herrn der Ringe durch absurde Inklusivitäts- und Diversitätsdebatte der Tolkien-Society kaputt zu machen. Also es ist total, ich find da gar kein Wort für krass im negativsten Sinne, was da abging. Das Tolkien-Seminar selber hatte richtig gute Beiträge, die auch sehr interessant und gut recherchiert einfach waren, wie man es von den Rednern bei solchen Events einfach auch erwartet. Und die werden auch online gestellt bei der Tolkien Society auf dem YouTube-Kanal. Den verlinken wir euch in den Shownotes. Da einfach mal unter Playlists gucken. Die sind zu diesem Zeitpunkt heute noch nicht online, werden sie aber sicher bald sein. Ein paar, vielleicht mal, um dem was entgegenzusetzen, ein paar Titel der Papers oder der Vorträge, die dort gehalten wurden, war zum Beispiel Gondor in Transition, A Brief Introduction to Transgender Realities in the Lord of the Rings von Cordelia Loxton. Oder zum Beispiel hier The Invisible Other, Tolkien's Dwarf Women and Feminine Lack. Also wahrscheinlich wenn man es jetzt von Sarah Brown, das vielleicht noch kurz eingeschoben, also wo es um die Zwergenfrauen bei Tolkien geht.
Und deren Mangel.
Oder, und deren Mangel, also den Mangel des Feminismus. Ist es ein Mangel? Fragezeichen muss man jetzt hier vielleicht auch anbringen. Dann, was ich auch sehr interessant fand, allein schon vom Titel her, Christopher Vaccaro, Pardoning Saruman, Fragezeichen, The Queer in Tolkien's The Lord of the Rings. Auch sehr interessant. Dann zum Beispiel Robin Reed, Queer Atheists, also queere Atheisten, Agnostics and Animists, oh my. Das ist auch ein sehr interessanter Beitrag. Dann zum Beispiel hier noch von Dawn Walls-Thummer, Stars Less Strange, An Analysis of Fanfiction and Representation within the Tolkien Fan Community. Oder einfach noch, um das Ganze abzuschließen, Dana Peterson Deep Rose, Something Mighty Queer, Destabilizing Cis-Hetero Amatonormativity in the Works of Tolkien. Amatonormativität müsste man jetzt auch nochmal erläutern, kann ich in diesem Moment jetzt so ad hoc nicht tun, ohne etwas Falsches zu sagen, also lasse ich's. Aber es sind auf jeden Fall, was ich damit eigentlich sagen möchte, sehr interessante Beiträge dabei. Das Thema ist auch sehr wichtig und es ist auch, finde ich, total zeitgemäß. Und ich finde es halt krass, dass da im Vorfeld schon so heftig drüber debattiert wird, bevor die Vortragenden überhaupt die Möglichkeit hatten, diese Titel, die ja erstmal einfach nur das sind, nämlich Titel, die ja dazu anregen sollen, es mir anzuhören, anzuschauen, durchzulesen. Also, ne, Titel machen ja immer, wecken ja immer Interesse, sollen das ja auch tun, sind also daher ja auch oft, wenn etwas zum Diskutieren einlädt, schon von vornherein, ne?
Provozieren.
Provozieren, danke. Und ich finde es halt krass, dass da halt das, ich weiß nicht, Fandom-Fragezeichen da halt schon im Vorfeld so drauf eingeht oder drauf abgeht, das so basht, bevor die überhaupt eine Möglichkeit haben, auch nur einen Satz dazu zu sagen. Das fand ich echt krass.
Ja, zwei Sachen noch. Du hattest gerade so ein paar Zahlen genannt. Also das kleinste Video war zum Zeitpunkt jetzt 40, dann 84, 93 oder 129.000 Views jeweils.
Mhm. Heftig.
Und es zeigt ja auch so ein bisschen so das Gespaltene. Ich stimme auch nicht mit allen Aussagen, die auf dieser Veranstaltung getroffen wurden, überein. Aber das muss ich ja auch nicht. Es geht ja nicht darum, dass wir hier einen gemeinsamen Konsens finden. Es gibt Überlegungen, Interpretation, Diskussion und Co. Und die hatten mindestens zwei Seiten, sonst wäre es ja keine Diskussion. Und ja, ich finde es halt sehr faszinierend, wie man sich da so eingeschossen hat auf das Thema und die Tolkien Society. Es gibt ja noch von einem Report, der bei thetolkienist.com erschienen ist, allerdings nicht von Marcel, sondern von Christian S. Trank, der auch nochmal im Prinzip so auf die ganzen Sachen eingeht, der auch nochmal etwas mehr dazu schreibt, was in den Vorträgen stattgefunden hat. Und ja, vielleicht schaffen wir es noch, jemand aus der DTG da auch noch einen Artikel zu schreiben. Und ja, wie gesagt, wie immer alle Links in den Shownotes.
Gut. Ich dachte schon, es geht weiter gleich mit Ents-Einkäufens und ein Ents-Einkaufskorb oder so was ähnliches. Oder wie das nochmal war. Nein. Gandalfs Leseecke, neues Buch oder habe ich da was verpasst? Ah, Tobias. Ja.
Gandalfs Leseecke.
Guten Abend, wertes Publikum. Wir befinden uns hier an einem Schreibtisch mit einer Neuerscheinung, die erst morgen erscheinen wird, beziehungsweise für euch letzte Woche. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Was? wir brauchen noch so als nicht als Jingle, wie sagt man, als Sound, so eine Platte, die angehalten wird, so ein... So, ja, Moment mal. Scratch, danke.
Nein, heute möchte ich mit euch über das Buch Die Schweiz in Tolkiens Mittelerde reden. Ein wunderschönes Buch, das ist auch sehr witzig. Der Autor schrieb mich an, ob er mir nicht das Buch zuschicken könne. Nicht so.
Cool. Ja,
klar. So ein Autor kann mich auch mal anschreiben. also da draußen, ne? Ich kann auch, ne?
Ich kann auch lesen. Sorry, Dennis. War ein Elfmeter vorm leeren Tor.
Die EM ist vorbei.
Ja, zum Glück. Was für eine. Also, nee. Da gehe ich heute nicht mehr hin in dieses Thema.
Gut.
Gandalfs Leseecke, Schweiz. Neutral.
Es ist ein sehr schönes Buch. Vor allem ist es ein bisschen das geworden, was sich sehr viele am Anfang von John Garth Buch erhofft hatten und Co. Weil der Autor Martin S. Monsch hat sich selbst auch auf die Reise begeben, die Tolkien 1911 durchgeführt hat. Und ist im Prinzip einmal als Schweizer durch die Schweizer Alpen mit einem Pipapo gewandert und hat dann, ich lese am besten einfach mal kurz den Buchrücken vor, das ist am sinnigsten. Im Jahre 1911 begann sich J.R.R. Tolkien 19-jährig auf eine abenteuerliche Reise durch das Berner Oberland und das Wallis. Schwer bepackt wanderte er über viele hohe Pässe. Mehr als 50 Jahre später erwähnte er in einem Brief an seinem Sohn Michael, wie stark ihn diese Reise geprägt hatte. Bilbos Reise im Hobbit vom Bruchtal über die Nebelgebirge basieren auf seiner eigenen Abenteuer im Jahr 1911. Ein paar konkrete Inspirationsquellen, wie etwa das Silberhorn, nannte Tolkien selbst. Und so fragte ich mich, ist dies vielleicht nur die Spitze des Eisberges? Auf Tolkiens Spuren machte ich mich daher selber auf in die spektakuläre Bergwelt auf der Suche nach seinen Quellen der Inspiration. Und nach offenbarten sich mir in diesen Bergen mit ihren Geschichten, Sagen und Legenden eine lebendige und geheimnisvolle Welt, eine Welt am Ursprung von Mittelerde. So, das ist im Prinzip das war. Und es ist auch tatsächlich das, was man sich erhofft. Es beinhaltet ganz viele Karten und Blätter und also Wegmarken. Das heißt, man kann man kann die Sachen auch nachverfolgen. Es hat unglaublich viele Grafiken von oder Fotos, hauptsächlich natürlich vom Autor selbst, als er auf der Reise war. Es sind 125 Bilder im Buch. Es ist in unterschiedlichen Kapitel eingeteilt, auf das ich gleich kommen möchte. Ich suche nur gerade die letzte Fußnote, weil dieses Buch ist voll mit Fußnoten. Also es sind
das ist schon mal sehr vielversprechend.
Ja, und das Schöne ist, diese ganzen Fußnoten sind wirklich nur ergänzend. Quellenangabe, welcher Brief, wo, wie, was. Das heißt, man kann dieses Buch wunderbar runterlesen, in Anführungszeichen, ohne dass jetzt die Kapitelmarken abmachen. Das sind 641 Kapitelmarken in dem Buch. Es ist ein Softcover.
Fußnoten.
Es ist ein Softcover, was ich sehr schade finde, weil ich mir dieses Buch als Hardcover gewünscht hätte, so von der Machart. Ich bin da, irgendwie werde ich damit nicht warm, aber gut, ist ja nur die äußere Hülle. Das Ganze hat ein Vorwort von John Howe.
Der lebt ja auch in der Schweiz, ne?
Richtig. Und das Ganze ist, ich suche gerade eben das Inhaltsverzeichnis, das Ganze ist in drei große Kapitel eingeteilt. Teil 1 im Berner Oberland, Bruchtal und das Nebelgebirge. Der zweite Teil ist dann im Wallis, Rohan, Gondor und Mordor. Und der dritte ist dann zurück zum Thunersee, das Finale des Hobbits. Ich habe es heute bekommen. Ich habe es logischerweise noch nicht ganz durchgelesen. Ich habe mir mal so ein paar Sachen noch rausgesucht. Es sind sehr viele Ähnlichkeiten, die er gefunden hat und auch notiert hat. Das beste Beispiel ist irgendwie Bruchtal. Da hat er dann ein Foto davon. Und da dachte ich mir sofort, irgendwie so, Moment, ist das nicht direkt irgendwie 1:1 aus Bruchtal entsprungen? Und man darf dann natürlich aber auch nicht vergessen, dass natürlich auch John Howe die Gegend und die Region kennt und dementsprechend auch er ja mit seinen Zeichnungen diese Orte hat. Also man muss nochmal unterscheiden, was hat John Howe gesehen und das dann im Prinzip umgesetzt. Und zwar geht es zum Eingang der Beatrushöhlen mit einem kleinen Wasserfall und hier mit den Bauten davor, das sieht echt 1:1 aus wie Bruchtal. Das ist also so die Frage, er geht mir an einigen Stellen ein bisschen zu weit mit den Anmaßungen oder Deutungen. Also ich glaube, wo ich sofort an dich auch denken musste, war, als er meinte, dass die Totensümpfe eben auch aus den Bergen kommen. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass er nichts, was es im Herrn der Ringe oder im Hobbit gibt, nicht auch irgendwie darauf zurückführen lässt.
Also alles ist in der Schweiz sozusagen.
Zumindest inspiriert, also alles, was mit Bergen zu tun hat. Und das Schöne ist, er ist ja den Weg nicht nur gegangen, weiß also auch, wie schwer es ist, hat aber auch gleichzeitig natürlich gesagt, woran ich wieder natürlich überhaupt nicht gedacht habe, die Schweiz heute ist natürlich in keinster Art und Weise mehr mit der Schweiz von 1911 zu vergleichen. Mhm. Natürlich sind die Berge immer noch dort. Aber du hast halt Stauseen, das heißt Dörfer oder so, die es vorher nicht mehr gab, die es damals gab, gibt es jetzt nicht mehr. Die Siedlung hat zugenommen, Strommasten und Ähnliches durchziehen das Gebirge. Das heißt, so dieser Eindruck, dieser unverfängliche Eindruck, den Tolkien damals gehabt haben muss, den haben wir ja so leider nicht mehr. Aber er ist ja nicht nur die Strecke gegangen, er hat auch geguckt und gehört, was für Geschichten man sich erzählt hat, also was so lokale Geschichten sind und hat
so Legenden und sowas.
Richtig. Und hat dann im Prinzip auch gleich geguckt, inwieweit er das so abgleichen kann, wo es Ähnlichkeiten gibt. Und das fand ich sehr faszinierend.
Cool. Wie ist es denn, du sagst ja, er ist da selber gewandert. Kann man da irgendwie selber auch sich auf diese Spuren oder auf diesen Weg machen, auf diese Reise?
Ja, also er hat komplett alle Karten und so mitgegeben. Er hat auch sehr viele Anhänge, ich hätte schon fast gesagt, in tolkienesker Manier hat er wichtige Notizen für alle Wanderhobbits gemacht.
Sehr cool.
Hat die Wanderung angeboten oder angemacht, hat natürlich noch so ein kleines Daten aus Tolkiens Leben, hat aber auch so Sachen wie die Schweizer Wanderverordnung, nenne ich jetzt mal so, welche Farbgestaltung ist welcher Schwierigkeitsgrad.
Ach, wie cool. Das heißt, im Prinzip ist das auch ein Wanderführer für Tolkien-Interessierte in der Schweiz.
Ja, kann man cool. Kann man durchaus so machen. Also, bietet auch, also man kann ja nicht mehr alles nachvollziehen und weil Tolkien ja damals Tagebuch geführt hat. Ganz Schluss ist über Anhang zu den Wandervorschlägen. Wichtige Notiz für alle Hobbits. anders als, also ganz zum Abschluss, anders als Thorin und Co. übernehme ich übrigens weder Reise- noch Begräbniskosten und auch sonst keine Haftung. Aber ich wünsche Ihnen eine, im wahrsten Sinne des Wortes, fantastische Reise.
Ach, ist das cool.
Genau, kurz vorher, wo kann ich das da abkürzen? Und gehen Sie bitte nicht ohne Bergführer auf Gletscher. Tolkien mahnte dazu gleich selbst, als er in seinem Brief darauf hinwies, dass er unangeseilt in eine Gletscherspalte gefallen ist. Also bitte, ich möchte keine Hobbits in den Schweizer Bergenwelt verschwinden sehen. Also es ist mit sehr viel
sehr
Liebe.
Sehr sympathisch.
Ja, sehr, wie gesagt, macht echt Spaß zum Lesen. Man kann es sich so, wenn man jetzt nicht gerade vorhat, durchzulaufen, kann man sich natürlich auch immer so kapitelweise Sachen mal raussuchen. Geht natürlich auch so ein bisschen Mordor-mäßig. Okay. Also falls Dennis dann mal in die Berge wandern möchte, um Mordor zu treffen.
Als ob ich wandern gehen würde. Ich gehe marschieren.
Okay. Du darfst auch, Mordor ist übrigens im Wallis.
Schön. Im Wallis,
Entschuldigung.
Da gibt's auch, kurze 3-Fragezeichen-Anmerkung von mir an dieser Stelle, einen richtig, richtig coolen 3-Fragezeichen-Fall, der im Wallis spielt, und zwar der Schatz im Bergsee. Da stürzen die, landen sie mit dem Flieger und landen im Wallis. Richtig toll. Tolle Folge.
Ich finde gerade ums Verrecken nicht das Kapitel, das ich ja eigenäugig gelesen habe, zu den Totensümpfen bei Totensee. 96, das war ein komplett eigenes Kapitel. Fand ich nämlich auch sehr interessant. Also er geht da nämlich auch auf die auf den Krieg ein, aber weil ich es ja gesagt hatte, er guckt sich auch immer die Geschichten an. Im Jahr 1211 sollen die Waliser auf dem Pass des Herzogs von Zähringen besiegt und in den See getrieben haben. Die Geschichte sollte sich wiederholen, denn im Sommer 1799 ereignete sich eine weitere Schlacht am genau selben Ort. Der französische General Gudin hatte von Napoleon den Befehl erhalten, den von den Österreichern gehaltenen Pass zu erobern. Allein übrigens in dieser Zeit schon 3 Fußnoten. Das Unterfangen schien aussichtslos und das Massaker an den Franzosen sicher. Doch der Wirt von Gutannen sollte geprahlt haben, schon zu wissen, wie man dieses Massaker verhindern könnte, was Gudin zugetragen wurde. Er schickte daher nach dem Wirt und zwang ihn, eine Schutztruppe der Franzosen über die Berge hinter die Linie zu führen. Ein waghalsiges Unterfangen. Das jedoch gelang. Die Franzosen erwischten die Österreicher ganz unvorbereitet. Dem Kugelhagel der Franzosen ungeschützt ausgeliefert, gerieten sie in Panik und versuchten, sich zurückzuziehen. Doch umsonst. Die Franzosen drängten einige der Österreicher noch während der Schlacht in den eiskalten See. Und nach der Schlacht versenkten sie die unzähligen Leichen aufgrund des felsigen Untergrunds kurzhand ebenfalls im See. Die Grauen des Krieges.
Krass. Ja. Das ist echt eine heftige Vorstellung, ne?
Da, ganz kurz, er geht jetzt natürlich auch darauf ein, dass Tolkien natürlich gesagt hat, dass es halt eher die Schlacht an der Somme ist. Und er kürzt die ganzen auch ab, dass es eine grauenhafte Geschichte ist. Und auch das mit dem Krieg. Und geht er jetzt auch nicht tief rein. Also das Kapitel hat 3 Seiten, 2,5, wenn man die Bilder rausrechnet. Und die Fußnoten, also ist sehr überschaubar, sogar, warte mal, ich die Bilder rausnehme, sind sogar 1,5 Seiten. Also es geht einfach darum, er geht mir an der einen oder anderen Stelle persönlich gesehen einen Tacken zu weit, in was alles jetzt in der Schweiz liegt. Aber es ist unglaublich schön zu lesen und auch die ganzen Bilder, die er gemacht hat. Und ich meine, gut, Anni, ne, wir gucken, wenn wir zum Edeka laufen, auf die Zugspitze. Ich meine, wir wissen, was es heißt, Berge zu sehen, aber nochmal in den Bergen zu sein und dann
vor allem die Schweizer Alpen, das ist schon nochmal eine andere Nummer, muss man schon auch fairerweise sagen, da ist die Zugspitze ein Kind dagegen.
Ja.
Was ich noch sagen wollte zu den Inspirationsquellen und gerade jetzt mit den Totensümpfen, Mai, ich glaube, Tolkien wie jeder andere Mensch auch ist eine Summe aus seinen Erfahrungen, ne? Und wenn er das da irgendwie vielleicht gelesen hat irgendwo oder gehört von einem Wanderführer oder was auch, wie auch, wo auch immer her, ich glaube jetzt nicht, dass Leichen von 1200 Schlag mich tot heute noch in diesem See zu sehen sind.
1799 könnte schon eher zutreffen.
Auch das ist, glaube ich, wenn es kein Moor ist, relativ biologisch, glaube ich, ausgeschlossen. Vielleicht lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Vielleicht sind die Knochen noch da, aber ob man das dann sehen kann. Naja, Bergseen sind klar. Wurscht, also auf jeden Fall, was ich sagen wollte, war, das kann ja gut sein, dass die Summe all dessen Tolkien halt zu den Totensümpfen inspiriert hat oder dass das in die Totensümpfe mit eingeflossen ist, ne? Dass jetzt die Erfahrungen an der Somme sind oder im Wallis oder beides zusammen oder vielleicht noch irgendwelche Erzählungen aus, was weiß ich, Birmingham, also wo auch immer er gelebt hat. Ich denke mal, jeder Mensch nimmt alles irgendwie mit sich, ob einem das nun bewusst ist oder nicht oder ob man das möchte oder nicht. Aber ich glaube, vieles bleibt bei einem teilweise selbst unterbewusst, wenn man sich nicht mehr so ganz genau dran erinnern kann oder will. Und das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Ich gebe dir recht, ich glaube, Tolkien war noch von mehr Dingen inspiriert als seinen Erfahrungen in der Schweiz. Aber ist ja auch schön, mal einen anderen Ansatz auch zu hören, finde ich total interessant.
Interessant ist halt auch, ich glaube, ich hatte mich mit Rolf von Seestadt auf den Tolkien-Tagen genau darüber unterhalten. Oder mit irgendjemand anders auf den Tolkien-Tagen halt eben über diesen Weg, diese Reise, und dass es halt so schade ist, dass es keinen Reiseführer gibt, der im Prinzip ermöglicht, nochmal auf Tolkiens Spuren zu wandern. Doch, den gibt es jetzt. 296 Seiten, deutsche Sprache, Erstauflage am 15. Juli, sprich für uns morgen, für euch letzte Woche Donnerstag rausgekommen. Kostenpunkt war, glaube ich, so roundabout 25 Euro. Was ich für das 25,90, was ich absolut okay für das Buch finde. Also mit dem Wissen und den Infos, die da drin sind, geht zu eurem lokalen Buchhandel, bestellt es euch vor, lasst es liefern, wie auch immer. Alle Infos, wie man den Shownotes. Und ja, wenn wir gleich fertig sind, werde ich noch das ein oder andere Kapitel lesen.
Also wenn ihr da draußen auch noch mir was zum Geburtstag Gutes tun wollt, dann müsst ihr morgen zu mir schicken, dann ist es Freitag pünktlich da.
Cool.
Aber morgen, das heißt, du hast nächste Woche Freitag Geburtstag?
Nein, 16. Juli. Jetzt. Oder? Wenn die Sendung rauskommt, hatte ich gerade Geburtstag.
Ich wollte auch schon sagen. Das heißt ja dann nämlich, dass.
Trotzdem, ihr könnt mir trotzdem was schicken. Ich will Post haben, Mann.
Da musst du was bestellen. Da kriegst du auch Post. Bei uns ist der Paketbote jeden Tag da.
Ja, der freut sich immer.
Ja, der bringt ja momentan nur Fleisch.
Das stimmt nicht. Auch Technik.
Teure Technik.
Ja.
Siehste.
Machen wir mal weiter. Gut. Im Texten.
Kurz notiert. Annika, du hast die letzte Folge gehört. Da hat er extra betont, ich zeige dir mal, was kurz notiert gemeint ist.
Ich saß da mit den Füßen im Sand und dachte mir so, ja, mach mal. Also kurz notiert.
Das war kurz notiert, das war die Zeit, die wir in dieser Sendung dafür eingeplant hatten. Es tut mir leid. Links wie immer in den Schauen.
Gut, also Andy Serkis hat ja den Hobbit aufgenommen, was wir alle richtig, richtig toll fanden. Und Freude, Freude, gute Nachrichten. Er nimmt jetzt auch den Herrn der Ringe für HarperCollins als, wie sagt man, Audiobook auf.
Hörbuch.
Danke, Hörbuch. Also, Andy Serkis liest den Herrn der Ringe ein. Richtig cool. Dann gibt es einen neuen Wandteppich von der Tapisserie in Aubusson. Und zwar ist das der Numenorian Carpet. Und da gab es ein sehr cooles Enthüllungsevent, bei dem unter anderem Bailey Tolkien, die jetzt Witwe von Christopher Tolkien, anwesend war. Links in den Shownotes.
Genau, das eine ist uns irgendwie durchgegangen. Das haben wir schon am 10. Juni, hatte Tolkien Guide darüber berichtet. Und nur um die Sache noch eben vor Annika abzurunden. Das Hörbuch gibt es, ja, wenn du es ja schon sagst, dann ganz ab dem 16. September als Download. Und wenn ihr es auf CD haben wollt, ab dem 14. Oktober.
Das ist cool. Ich versuche mich kurz zu halten. Aber ja, so finde ich es okay. Gut, Dennis.
Termine, Termine, Termine.
Tobias schiebt mir jetzt gerade schon wieder die Stange rüber hier. Ich darf wieder tanzen. So, und zwar haben wir wieder einige schöne Termine. Und zwar am 21. Juli 2021, 20 Uhr, haben wir die Talkshow. Also Talkshow, also ne, Tolkien und Show. Damit ich das jetzt auch schon mal erklärt habe für euch da draußen. Diskussionsrunde. Erlebt das Silmarillion gerade einen neuen Hype? Und warum? Das Ganze auf YouTube. Am 30. Juli bis 1. August haben wir das Elbenfestival in Cottbus. Yep.
Yeah, und vom Party.
Buddy. Vom 5. bis 8. August haben wir das Talking Ting. Auch hier nochmal ein kleiner Hinweis. Anreise nur mit Negativtest, egal ob die 4Gs, sagen wir in der Gastronomie. Also egal ob geimpft, genesen oder ähnliches. Keine Ausnahmen, alle nur mit Negativtest. Am 18. August um 20 Uhr haben wir wieder eine Talk-Show, Diskussionsrunde. Brauchen wir eine deutsche Übersetzung für History of Middle-Earth? Das wäre ein Thema für mich. Vom 20. bis 22. August haben wir das Mittelerde-Fest in Österreich, Reichenau am Mühlenkreis. Am 15. September haben wir wieder eine Talkshow abends um 20 Uhr. Diesmal das Thema, was erhoffen wir uns von der Amazon-Serie? Auch mein Thema. Ach, vom 15. bis 17. Oktober haben wir die Magic Con 4 in Bonn. 20. Oktober haben wir wieder eine Talkshow. Also das ist ja, das wird ja gerade, das ist ja wunderbar. Wieder um 20 Uhr, dann diesmal das Thema 20 Jahre nach Kriege. Was taugen die deutschen Übersetzungen? Tobias, das ist dein Thema, da gehst du gerade besonders gut auf. Vom 29. bis 31. Oktober haben wir das Tolkien-Seminar. Thema Tolkien und die Politik im Philipps-Universität in Marburg. Am 17. November haben wir eine Talkshow-Diskussionsrunde. Diesmal das Thema, welche Denkanstöße zum Klimaschutz kann uns Herr der Ringe heute noch geben? Und 15. Dezember 2021, 20 Uhr, eine Talkshow-Diskussionsrunde. Fehlen Tom Bombadil und die Hügelgräber-Szenen in den Peter-Jackson-Verfilmungen?
Wunderbar.
Ja, tun sie. Ich fand die Szenen wahnsinnig toll. Die sind so atmosphärisch geschrieben. Also die Hügelgräber, ich habe mich da so dermaßen gegruselt beim Lesen, aber so, das war so ein,
aber sind sie
so ein wohliger Grusel.
Ja, aber sind sie filmtechnisch notwendig?
Also ich hätte die richtig gern gesehen. Ja, ich hätte die richtig, richtig gern gesehen.
Du musst du musst doch überlegen, klar, wenn du den Herrn der Ringe verfilmen möchtest, wäre vielleicht eine Serie tatsächlich besser gewesen. Ja. Aber ich finde, das war ja damals, ich meine, heutzutage bei Marvel und so lacht man ja darüber. Aber irgendwie eine Spielzeit von über 2 Stunden oder was das waren, Anfang 2000, das war ein Novum. Ich weiß noch, dass wir beim ersten Film Kinos hatten, da waren die Filmrollen nicht lang genug. Da musste es eine Pause geben, weil die Filmrolle gewechselt werden musste. Und wie gesagt, das sind so Sachen da.
Damals gab es noch kein Multiversum.
Was jetzt mir haben richtig, wir eins. Da soll ich noch eben einen Rant ablassen, damit wir die Folge auch mal komplett machen.
Ja.
Ja, also wir sind ja eh schon in den Anhängen. Also, Hobbit-Verfilmung ist ja ein Thema für sich, ne? Und ich liebe, dass WDR, SWR, wie auch immer, Hörspiel vom Hobbit. Und ich finde, also, dass das Zwergenlied, überhaupt der Gesang, ist super atmosphärisch. Und meine Lieblingsszene ist, die Zwerge bei Bilbo zu Hause singen halt ihr Zwergenlied und erzählen davon. Und bei Bilbo geht halt im Kopf, das hört man richtig raus, so voll das Kopfkino ab. Ne? Und er sieht ja dann, er guckt dann aus dem Fenster und sieht dann Smaug und den einsamen Berg. Und das ist so toll beschrieben. Also ja, auch im Buch natürlich. Aber ich finde, im Hörspiel kommt das durch die Musik halt unglaublich toll rüber. Klein Anni sitzt ahnungslos im Hobbit im Kino, erwartet Großes. Und die Zwerge singen. Es ist ein anderes Lied, aber es ist auch sehr schön. Also es ist dasselbe Lied, aber in einer anderen Melodie. Es ist sehr schön. Es ist sehr atmosphärisch. Man sieht das Feuer im Kamin, man sieht die Funken aus dem Schornstein in den Nachthimmel emporsteigen. Und ich erwarte jetzt logischerweise, so, jetzt kommt ein Kameraschwenk. Smaug, Erebor, tolle Landschaft bei Nacht, alles super atmosphärisch mit diesem geilen Lied und dieser tollen Musik im Hintergrund. Und was passiert? Zack, bumm, Bilbo wacht auf. Ich sitze da im Kino, ich habe mich überhaupt nicht abgeholt gefühlt. Ich war völlig so, bitte was? Und dann dachte ich, okay, beruhig dich, es wird eine Extended Edition geben, jetzt guck erstmal den Film. Die Extended Edition kommt irgendwann raus. Ja, Feuer im Kamin, die Glut steigt auf, Kamin, Schornstein, Nachthimmel, zack, bumm, Bilbo wacht auf. Bitte was? Wie verschenkt ist das denn bitte? Man hätte gerade filmisch so unglaublich viel draus machen können. Vor allem, wenn sie 3 Filme sich Zeit nehmen für diese Erzählung. 3 Filme, ja. Und dann haben sie keine Zeit für, was ich, 2 Minuten Smaug pennt im Erebor. Also, Oh, das regt mich heute noch auf. Ich finde es so verschenkt. Ein bisschen ähnlich geht es mir mit den Hügelgräbern, aber da finde ich es nicht so schlimm, weil halt einfach, ne, es ist nicht so, für mich jetzt nicht so essentiell. Und es gibt tausend andere Dinge, die dafür drin sind. Aber beim Hobbit, bitte, also, oh. Ja, der Rant für heute.
Gut, können wir noch mal zurück zu den Terminen?
Ja, okay. Sind wir ja eigentlich. Es ging ja ging ja um die Termine.
Ja. Elmal Festival steht ja jetzt direkt vor der Tür. Ich muss mal gerade mal eben in den Kalender gucken. Stimmt, wir nehmen kurz vorher auf.
Oh.
Mhm.
Ja, ja.
Seid ihr denn da dann überhaupt noch da? Oder seid ihr da schon in Cottbus?
Ich weiß gar nicht, Dennis, bist du überhaupt da?
Ich bin überhaupt gar nicht da.
Was?
Weil ich musste mich leider arbeiten.
Nee,
ich muss leider arbeiten.
Ist das ansteckend?
So richtig arbeiten. Ich bin froh, wenn ich das, also ich bin froh, dass ich das Ting mitnehmen kann.
Mhm.
Das aber auch nur, weil ich einen lieben ersten Vorsitzenden habe. Ja, ist nun mal einfach krass. So, aktuelle Regelung ist ja auch, wenn man Kurzarbeitergeld, also Kurzarbeiter bezieht, dann hat man ja auch kein Anrecht auf Urlaub, also kein Anrecht auf die Urlaubstage, die man ja normalerweise bekommen hätte. Jetzt hat sich ja bei mir mein neuer Chef, habe ich einen neuen Chef bekommen, weil der alte hat aufgegeben, habe ich einen neuen Chef bekommen und ist jetzt gerade erstmal noch ein anstrengender Monat für uns und da kann ich ja jetzt schlecht sagen, ich arbeite mal eine Woche und dann möchte ich erstmal Urlaub haben, neuer Chef.
Wäre doch mal geil, oder?
Wär geil gewesen, aber auch mein Portemonnaie blutet ehrlich gesagt die letzten Monate schon ein wenig. Also Cottbus muss ich für dieses Jahr leider absagen. Ich bin froh, dass ich auf dem Ting dran teilnehmen kann. Und alles andere wird sich dann jetzt demnächst widerlegen. Das sind ja jetzt nur anstrengende ersten 2-3 Monate. Der Ting kann ich dran teilnehmen und dann wird sich das alles widerlegen und dann kommt alles wieder so in seinen Gängen rein.
Also wenn es dich tröstet, ich werde auch nicht dabei sein.
Auch nicht?
Nö.
Aber ich habe gehört, Tobias ist da.
Ja, Siggi.
Ja, bist du das ganze Wochenende?
Der genießt das einfach für uns.
Ja, von Donnerstag bis Montag.
Bis Donnerstag bis Montag. Das heißt, wenn ich jetzt gleich den Herrn Alexander Lapeta anschreibe, ne?
Ja.
In der Hoffnung, dass sein Org-Spam-Filter endlich ausgeschaltet ist. und ich ihm sage, ey, hier, Lappi, sieh mal zu, dass du so einen kleinen Zeltstand für Tobias kriegst und ich denen dann das ganze Material schicke, könntest du ja eigentlich auch den DTG-Stand betreuen nebenbei.
Nein.
Nebenbei.
Oh, verdammt.
Ich muss ja sowas wie Programm beitragen und so.
Du musst?
Ja.
Du musst die Deutsche Tolkien-Gesellschaft vertreten, ja.
Ja, irgendwann mal, ja. Aber eigentlich bin ich für was anderes da.
Irgendwann mal.
Okay.
Süß.
Nein, dann wird das wohl dieses Jahr auch leider nicht so ganz klappen mit der DTG auf dem Elmwald-Festival. Aber es ist dieses Jahr sowieso generell ein bisschen anders alles noch. Und ich hoffe mal, dass es ab nächstes Jahr alles wieder seinen geregelten Weg gehen kann.
Ja, hoffen wir doch auch.
Ja, vor allen Dingen ich.
Das schaffst du.
Vermisst euch alle jetzt schon.
Ihr siehst uns doch auf dem Ting.
Das ist wieder so weit weg. So lang her, meine ich.
Oh, wir feiern da auf jeden Fall deinen Geburtstag nach, Dennis. Was hältst du davon?
Ich bringe mit. Und für euch auch alkoholisch freie Getränke natürlich.
Alkoholfreien Met würde ich gerne mal probieren. Weil das riecht immer so gut. Aber ich rieche da halt auch mal diesen Alkohol raus. Und ich weiß, dass ich diesen Geschmack nicht mag. Und das kann ich halt nicht filtern. Alkoholfreier
Met, Moment. Man nehme 200 Milliliter Wasser. Man löse in diesem 200 Milliliter Wasser 3 Esslöffel Honig auf.
Und ja, trinkt reicht. Das.
Genau.
Honigwasser. Lecker.
Ja, was anderes ist Met eigentlich nicht. Nur, dass es halt Alkohol noch enthält.
Ja, leider.
Ja.
Also ist die DTG dieses Jahr nicht auf dem Elmwald Festival.
Es sei denn, ich kriege noch irgendwie hin. Ja, Maria Zielenbach hat sich angeboten, noch dieses Jahr dahin zu fahren. Aber da müsste ich nochmal gucken, wie das für sie dann mäßig Zugfahrt und Unterbringung und ähnliches sich erleichtert für sie. Sie hat es angeboten, das zu machen. Aber jetzt kam das ja, dass der Org-Spam-Filter bei Elmwald noch aktiv ist. Mal gucken, was ich in dieser kürzester Zeit mit Alexander Lapeter noch hinkriege.
Ja, die Sache ist halt auch, die ich, also zumindest von uns aus gesehen, ich bin so 8,5 Stunden unterwegs.
Ja.
Und im Regelfall fahre ich entweder nach Leipzig und warte dort noch 1:20 auf den Regionalexpress 10 oder ich fahre nach Berlin und warte da 1:20, um dann mit dem Regionalexpress 10 runterzufahren. Also das ist.
Dann lieber nach Berlin.
Ja, aber das ist Berlin-Südkreuz.
Ah, ja, dann Leipzig. Obwohl, ist auch egal.
Leipzig ist super schön.
Ja, aber bei 1,5 Stunden, weißt du, das ist ja nicht. Was ja kein mit Gepäck und so kein Zeitziehen.
Naja.
Nee.
Wobei ja in Leipzig der große Vorteil der ist, dass du vom Bahnhof aus mal direkt in wirklich schöner Gegend dann bist. Also ja, fußläufig.
Nochmal, ja, nicht ja, irgendwie ja. Mit Rucksack, mit Fotoausrüstung, mit Material, weil ich werde am Montag dann im Zug arbeiten müssen.
Mhm.
Weil ich ja ab Mittwoch schon wieder Urlaub dann habe, um zum Rittergut zu fahren.
Dann kannst du am Leipzig dann gleich zum Elbenwald-Store gehen. Der ist nämlich auch direkt am Bahnhof.
Da war ich stimmt. ja schon mal, stimmt.
Ha. Ja, Hannover hat ja auch einen Elbenwald-Laden in der Ernst-Augst-Galerie.
Ja. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob sie den noch haben.
Ich glaube schon, dass es den noch gibt, weil ich glaube, das hätte ich inzwischen von meinen ganzen Nerd-Leuten in Hannover mitbekommen. Die sind da nämlich sehr häufig.
Ja,
aber gut.
Ja, die haben halt, die mussten ja
schließt aber demnächst.
Schließt demnächst, okay.
Oh,
nein, okay. Schließt demnächst zwecks Uhrzeit, meint er.
Ach so.
Ja, natürlich zwecks Uhrzeit. Also,
ach so. Oh. Hi.
Als ob Google jetzt eine Glaskugel hätte wie wir hier, also.
Also Google traue ich alles zu.
Es ist nur Google. Ist nicht Apple. Gut. Habt ihr noch irgendetwas?
Ich weiß nicht. Ich hatte noch irgendwas, aber ich komme gerade ums Verrecken nicht drauf. Ich gucke gerade nochmal eben ins Pad. Ob mir da vielleicht noch was entgegenspringt. Ansonsten überbrück mal bitte eben kurz.
Okay. Annika, wie war dein Urlaub?
Zu kurz. Es war so schön. Es war so schön warm. Endlich mal Wohlfühltemperatur. Wir hatten immer so 35, 38 Grad sowas. Und also in solchen Temperaturen bin ich ja aufgewachsen. Das ist also für mich super schön und angenehm. Vor allem halt am Meer, ne? Und du hast halt immer Wind, du hast immer Luftbewegung. Es ist immer frische Luft. Oh, es ist so viel angenehmer, in Südeuropa 35 Grad zu haben, als 25 in Deutschland, wo es halt super schnell schwül wird. Das macht mein Kreislauf nicht so ganz mit. Und es war so schön.
Schwül war hier oben in Norddeutschland heute überhaupt nicht.
Nur nass, oder?
Ich hatte das Gefühl, ich war dauerhaft duschen. Also ich bin aus der Dusche raus, habe mich abgetrocknet, aber ich war trotzdem nass.
Okay.
So schwül war das hier heute oben in Norddeutschland.
Ah. Hier war es einfach nur Arbeit, kalt und verregnet. Ja.
Kam von der Arbeit, war wieder duschen. Genau dasselbe Spiel wie heute Morgen. Abgetrocknet, ich war immer noch nass.
Krass.
Also ich gehe gleich wieder duschen, weil ich bin schon wieder nass. Das ist Wahnsinn, ist das.
Ja, also das fand ich halt super angenehm, mal in so einer, für mich wirklich guten, gescheiten, richtigen Wohlfühlatmosphäre eine Woche lang mich aufzuhalten. Nicht irgendwie drüber nachzudenken, wie viel Strumpfhosen, wie viel Cardigans muss ich irgendwie einplanen, um über den Tag zu kommen, sondern morgens einfach ein Kleid oder kurze Hose anzuziehen und damit bis zum Zu-Bett-Gehen völlig gut eingekleidet zu sein, beziehungsweise die meiste Zeit war eben Bikini. Ja, also es war sehr, sehr schön. Und als ich dann zurückkam, war so voll der so der innerliche Temperatursturz, weil es waren dann echt ungelogen 20 Grad kälter, als ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, als eingestiegen. Und das ist echt krass für den Körper. Das ist wirklich heftig. Und ich war jetzt nicht in Südafrika, ne? Das war jetzt nicht mega weit weg. Aber ja, also es war sehr, 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 sehr schön. Und auch alles super organisiert mit Testmöglichkeiten und Co. Also echt super angenehm.
Apropos Testmöglichkeiten. Ja. Das scheint beim Ting tatsächlich mittlerweile echt zum Problem zu werden, weil ich jetzt auch noch von anderen Menschen gehört habe, dass die Schnelltests nur noch am Wochenende angeboten werden, wegen der niedrigen Inzidenzwert. Das heißt, dann werden wir in der Orga auch echt nochmal irgendwie überlegen müssen und planen, wie wir das handhaben können, weil PCR-Tests zahlst du ja mittlerweile und wenn du Schnelltests nur am Wochenende machen kannst, dann ist halt immer so die Frage, was du machst. Aber mir ist wieder eingefallen, was ich noch hatte.
Ganz kurz noch die Info vielleicht an alle, die das hören und zum Tinkor möchten und die das Problem haben, dass ihre Schnellteststation vor Ort nur Wochenends testet. Bei uns ist es so, dass viele Arztpraxen auch Schnelltests anbieten, nach wie vor kostenlos. Also hört euch da vielleicht mal irgendwie im Umfeld um, ob das möglich ist. Könnte eine Lösung für das Problem sein.
Ja, gut.
So, und was ist dir aufgefallen? Oh, nicht im Ernst, hast du uns deshalb rumlabern lassen? Ernsthaft? Oh. So. Ey, du kleiner Sauron, du, ne?
Ey, 1,86 ist nicht klein.
Im Vergleich zu Sauron, oh Gott, echt, ich fass es nicht. Laberst du übers Wetter, um irgendwas zu überbrücken, nur dass du dann das Horn abkriegst. Das zweite wohlgemerkt.
In diesem Sinne,
folgt. Ich wollte gerade schon noch anschreiben, dass ich mich jetzt auch am Freitag meinen Impftermin endlich habe, aber brauche ich ja jetzt nicht mehr, weil wir haben das Zweithorn, ja.
Also brauchen wir keine zweite Impfung, wir haben das Zweithorn. Super. Ja.
Ich krieg sowieso keine zweite Impfung, ich krieg nur eine.
Ach so, ist ja super. Bist du gleich durch.
Von daher.
So schön.
Genau.
Ihr Lieben.
Ja.
Ich wünsche euch nur das Beste.
Wir hören uns, sehen uns. Lesen uns.
Ah, ganz kurz, aber wirklich noch, die nächste Folge gibt es schon für euch da draußen eine Woche später, zwischen unseren beiden Folgen. Dann kommt nämlich in der Folge 65 die zweite Talkshow raus. Cool. Das heißt, wer die letzte verpasst hat, und ich gehe davon aus, dass ich es dann rechtzeitig schaffe, in der Pause zwischen der nächsten regulären und der übernächsten regulären, dann die Talkshow die dann nächste Woche produziert wird, rauszubringen. Also das noch schon mal als Info, die versuche ich dann, hat jetzt am Anfang leider etwas länger gedauert, und die werden dann zeitnah in der Pause nach der nächsten Tollcast-Folge dann rauskommen. Das ist immer so, nicht wie beim letzten Mal, irgendwie nur 3 Tage oder 2 Tage dazwischen sind, sondern wenigstens eine Woche, dann ist das alles halbwegs sauber. So, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, 3, 2, 1, wünschen wir euch bis dahin eine tolkieneske Zeit.